Dort habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will. Und so hat das angefangen. Und wir haben schon geplant, einen Businessplan, aber das kommt ja alles immer anders, als es auf dem Papier steht. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich meine, wer kann sich schon seinen eigenen Job kreieren?
Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern. Wir sind Anne-Kathi Leuenberger
und Daniela Spahr. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen.
Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Create Impact. Wir reden heute über Pionierarbeit und wie man es schafft, auch dran zu bleiben als Pionier, wenn vielleicht das Thema von Nischen in die Masse kommt. Daniela, was ist für dich eine Pionierin und ein Pionier und was zeichnet sie aus?
Ich meine, wir kennen alle Columbus. Wir wissen eigentlich grundsätzlich mal, was ist ein Pionier gewesen, auf in Gewässer, die man nicht kennt, ganz viele unbekannte Faktoren drinnen. Das gibt es auch heute noch. Auch heute fängt man manchmal mit etwas ganz Neuem an, ein Thema. Man hat eine Art wie eine Business-Erfindung. Man ist so ein bisschen eine Erfinderrolle als Pionier. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was Pioniere ausmacht, ist, dass sie mit einem Herzensthema unterwegs sind. Es braucht ganz viel Herzblut, weil sonst schafft man es nicht, das Thema, das man da für sich erkoren hat, wirklich gross zu machen. Ich meine, man muss Leute hinter sich scharen. Sowohl die mithelfen, die Idee gross zu machen, wie auch die Idee verstehen, also vielleicht auf eine Art auch konsumieren oder davon profitieren wollen. Beidseitig braucht es also ganz viel Herz, um überhaupt mal irgendwo anzufangen. Kathi, wann bist du das letzte Mal Pionierin gewesen?
Ich bin tatsächlich häufig immer eher in Rolle gewesen, dass ich Pionierinnen und Pioniere sehr inspirierend gefunden und mir Inspiration geholt für meine nächsten Schritte. Also ich habe gelernt von ihnen und dann weiterentwickelt, darauf basierend. Jetzt bin ich aber wirklich im letzten Monat tatsächlich zu einer Pionierin geworden. Ich durfte Co-Gründerin werden von Zero Heroes, ein Unternehmen im Verantwortungseigentum. Bisher gibt es erst 10 Unternehmen, die so gegründet wurden in der Schweiz. Also dort trampele ich ein bisschen auf Pionierpfaden.
Du sagst 10, das kann sich ja auch irgendwann ändern. Und genau so ist es ja auch unserem Gast gegangen. Der hat angefangen mit einem Nischenthema. Heute ist das Thema gar nicht mehr nischig. Es geht um nachhaltiges Anlegen. Und trotzdem schafft er es immer wieder, in einer Pionierrolle innen zu bleiben. Und es ist ja unglaublich, wenn man seinen Weg anschaut. 30 Jahre. 2-mal eine neue Firma gegründet, jetzt eine neue Kooperation mit einer Tech-Firma, also der Weg, oder? Willst du ein bisschen mehr erzählen über unseren Pionier?
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, heute den Reto Rinker bei uns im Podcast als Gast zu begrüßen. Der Reto ist heute CEO von Global Lands Bank, hat aber, wie du sagst, 1995 SAM, Sustainable Asset Management, seine erste Firma gegründet im Bereich nachhaltig anlegen, hat die dann verkauft und eben Global Lands 2011 gegründet. Und heute ist er immer noch als Pionier tätig, auch mit einem neuen Fintech, den er hat gegründet, wo mehr im Bereich institutionelle Investoren hineingeht und dort versucht, auch Wirkung zu erzielen.
Ja, wir reden jetzt gerade mit ihm, mit dem Reto Rinker. Wir reden darüber, ob er ein besserer Kapitalist ist, weil das ist der Slogan von seiner Firma, Be a Better Capitalist. Viel Spass beim Zuhören.
Reto, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir haben es gehört, Reto, du bist seit fast 30 Jahren im Thema nachhaltig anlegen unterwegs. Du hast das Thema wahrscheinlich wie fast niemand anders, zumindest in der Schweiz, geprägt. Auf was bist du ganz persönlich stolz, was du entlang von dieser Reise hast dort erleben?
Ja, es gibt verschiedene Sachen, die ich lässig finde, dass wir das erreicht haben. Aber etwas, wo ich schon, auch wenn ich jetzt zurückschaue, denke, wow, das ist dann cool gewesen. Wir haben, wo wir ganz am Anfang waren, 1995, haben wir ein bisschen Mühe gehabt, das Konzept da zu verankern und die Leute haben nicht gewusst, was ist das. Und dann haben wir gedacht, ja, wir müssen irgendetwas Einfaches haben, dass die Leute das besser verstehen. Und dann haben wir gedacht, ja komm, machen doch einen Aktienindex, einen nachhaltigen Aktienindex und suchen irgendwie jemanden, wo wir das zusammen machen können, weil wir haben ja nicht gewusst, wie man so einen Index macht. Und dann sind wir irgendwo, haben wir einen Termin bekommen in New York mit Dow Jones, oder? Und dann sind wir da das zweite mit 28 irgendwie junge Schnösel aus der Schweiz da bei Dow Jones oder Wall Street gewesen und haben die irgendwie können überzeugen, dass sie mit uns so einen Dow Jones Sustainable Index machen. Im 97, oder? Und Dow Jones, die gehen das Wall Street Journal raus, also ein urkapitalistisches Manifest. Und dass wir das geschafft haben, das ist eigentlich cool, oder? Und das hat ja dann auch extrem geholfen, weil das Logo von Dow Jones, wenn da Novartis und Rostand den Fragebogen bekommen haben, dann haben sie den schon ernst genommen. Also das ist cool gewesen.
Absolut, ja. Und wenn du jetzt so zurückdenkst schon an die Zeit, was ist deine ganz persönliche Motivation noch gewesen? Wieso bist du an das Thema daran hergegangen?
Ich habe Freude, etwas von null auf aufzubauen. Wenn es es schon gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich etwas anderes gemacht. Aber so etwas, was es nicht gibt, aufzubauen, das finde ich extrem spannend, auch heute noch. Das zieht mich immer an, ein weisses Blatt Papier und das Füllen. Das eine und das andere ist einfach, ich habe mich schon früh mit diesen Umweltthemen beschäftigt, Nachhaltigkeitsthemen, holistische Themen, wie wir das Gesamte auch so ein bisschen gesamtheitlich anschauen. Und in dem Finanzmarkt hat es das einfach nicht gegeben. Und ich dachte, ja, hey, das kann ja nicht sein, oder? Und das hat mich eigentlich fasziniert. Zwei Themen, die sich eigentlich widersprechen. Da bei unserer Kampagne, die wir jetzt gerade haben, statt Save the Planet, Be a Better Capitalist, oder? So weit auseinander und das zum Zusammenbringen, das finde ich einfach da auch intellektuell in der Umsetzung, das finde ich spannend.
Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erzählen darüber, wie das gegangen ist? Du hast Sam gegründet, später verkauft, dann hast du Globalens gegründet. Das war eine wahnsinnig intensive Zeit gewesen, sicher. Für Leute, die dich nicht kennen, die die Geschichte nicht erzählen, was muss man wissen aus dieser Vergangenheit?
Ja, ich glaube, also meine Tochter ist jetzt gerade 18 geworden. Oder? Und so als junger Mensch, was machst du in deinem Leben? Da bist du immer am Suchen. Und ich habe eigentlich gesucht, bis ich 26 war. Ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Ich habe die Wirtschaftschemie gemacht, da hat mein Vater gesagt, geh studieren. Da bin ich natürlich nicht studieren. Ich habe ein Bankpraktikum gemacht, habe ich noch spannend gefunden, weil da hat es mit der Börse zu tun gehabt und Handel, das habe ich noch, hat mich fasziniert. Da bin ich gleich studieren, habe ich geschaut, was gibt es für spannende Sachen und dann bin ich wieder auf die Bank, bin Assistent von einem CEO von einer Bank, habe viel gelernt, aber irgendwie ist dann nicht das gewesen, was ich gedacht habe, wow. Und dann plötzlich habe ich da gefunden, komm, ich mache einen Businessplan für eine Firma, die nachhaltige Anlagen macht und habe den geschrieben. Bin dann in Kontakt gekommen mit Investoren, weil ich 2 Millionen gebraucht und habe dann mit dem ersten, das war ein Milliardär, der hat gesagt, ja okay, ich mache mit einer Million. Und dann habe ich nochmal einen gebraucht und habe dann in der Zeitung gesehen, dass da, das ist der Alfred Ritter gewesen von Rittersport, der Schocki. Dass der Elektromobil finanziert. Da dachte ich, ja, komm, jetzt fragst du den. Dann habe ich einen Termin bekommen und dann dachte ich, ja, okay, er ist auch dabei. Und dann konnte ich so anfangen. Und als ich dort an dem Pult gesessen bin, so in der ersten Woche, habe ich gemerkt, ja, das ist es eigentlich. Dort habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will. Und so hat das angefangen. Und wir haben schon geplant, einen Businessplan, aber das kommt ja alles immer anders, als es auf dem Papier steht. Und das ist eigentlich das Spannende gewesen, sich immer wieder auf dem Mount Sustainability von einer Etappe zu den anderen und halt einen anderen Weg nehmen als der, den man geplant hat. Das ist wahnsinnig spannend und ich meine, wer kann sich schon seinen eigenen Job kreieren? Und ich hatte dann auch Glück gehabt, dass ich halt Leute gefunden habe und auch können motivieren, um da mitzuziehen.
Du hast jetzt implizit eigentlich auch ein paar Fähigkeiten, glaube ich, die man braucht, für eben in die Pionierrolle reinzugehen, angesprochen, oder? Mut, habe ich rausgehört, vielleicht auch ein bisschen Naivität, Herzblut, für das Thema. Was würdest du sagen, was sind so die Hauptaspekte, die es auch braucht, für den Weg zu gehen?
Ja, ich glaube, es sind schon die Sachen. Oder? Das Wichtigste ist, oder, also die Naivität, die braucht es. Ich habe mit 28 da die SM gegründet und dann mit 48 eine Bank. Das heisst, ich war 20 Jahre älter und habe ein bisschen die Naivität verloren. Weil je älter man wird, umso weniger ist man naiv. Und das ist ein Nachteil, weil dann macht man nicht mehr so viel und probiert nicht mehr so viel aus. Also ich glaube, die Naivität, die braucht es. Auch die Neugier, immer wieder Sachen auszuloten. Also ich glaube, erfolgreiche Unternehmer sind einfach extrem neugierig und wollen Sachen austesten. Und also halt in unserem Thema, mit dem Thema Nachhaltigkeit, da braucht es brutal Durchhaltewillen. Oder? Auch jetzt, ich meine, jetzt 30 Jahre später, und wir sind immer noch erst am Anfang, also das braucht schon auch irgendwie die Perspektive, da hat es einen Weg, wir schaffen das und da geht es durch. Und das ist sicher auch eine Eigenschaft, die man dann auch muss am Team können mitgeben muss, weil auch wenn man Leute begeistert für das, muss man ja gleich immer wieder den Weg aufzeigen, wie man jetzt gleich könnte auf den Berg gehen. Also ich glaube, das sind schon so ein bisschen die wichtigsten Eigenschaften.
Macht es denn genau das aus? Ist es das, was dich so antreibt, dass es eben nicht einfach ist, das Thema an sich?
Ja, ich glaube, das ist es wirklich. Weil wenn ich jetzt einfach irgendwo arbeiten und jeden Tag ein bisschen muss etwas Ähnliches machen oder auf einer Bank einfach schauen, dass ich da gute Performance habe. Ich meine, das ist anspruchsvoll, aber was wir machen, das ist echt schwierig. Oder? Weil eine normale Bank, die muss einfach Rendite, Risiko, Diversifikation unter einen Hut bringen. Okay, das müssen wir auch. Jetzt kommt aber noch, wir wollen 1,5 Grad Klimaerwärmung nicht überschreiten, wir wollen noch auf Biodiversität achten und so. Also es wird plötzlich alles ein bisschen viel komplexer und komplizierter und das ist eigentlich auch faszinierend, oder? Wenn man da wie bei den Ersten ist, wo das Land entdeckt und kann mitprägen, oder? Und das Schöne ist ja, oft, wenn man eine Idee hat, dann ist man wieder erst, oder? Weil niemand sich dann so weit führen wagt. Und das ist eigentlich noch spannend, oder? Also, ist natürlich ein Nachteil, der Erste zu sein, weil dann hat es noch nicht so viele, die das nachfragen. Aber es ist auch ein Vorteil, dann ist man zuerst dort und kann das wie mitprägen.
Du hast zwar gesagt, es ist immer noch am Anfang und gleich eben im Vergleich zu 1995, wo es doch sehr nisch war und wahrscheinlich auch immer hast du erklären müssen, was versteht man überhaupt darunter, ist das Thema heute doch ganz am anderen Ort, oder? Und wird auch auf dem Finanzplatz ja von allen auch mitbespielt. Ich persönlich habe GlobalLens und auch euer Tool für Transparenz vor ca. 3 oder 4 Jahren, gerade am Anfang, als ihr es herausgebracht habt, lernen kennen. Und hat dort wirklich einen Wow-Effekt gehabt. Also es ist, mit diesem digitalen Tool hat man plötzlich Transparenz, es ist so ein bisschen spielerisch, es bietet da Zugang zu einem sehr komplexen Thema, wie du vorher hast gesagt. Inwiefern ist eben das digitale Tool auch eine Möglichkeit für euch gewesen, um die Pionierrolle weiter zu spielen, in einer Phase, in der vielleicht ein breiterer Markt, eine breitere Masse auf das Thema aufmerksam wird?
Ja, ich glaube, das Thema Sustainable Investing oder was das alles für Begriff hat heutzutage, oder, das ist ja eigentlich komplex. Also eben, was ist das genau und wie macht man das und ist es jetzt nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig? Und in dem Sinn ist eine Kommunikation ganz wichtig. Also der Kunde, der Stakeholder, der will ja wissen, ja, also bewege ich da etwas oder nicht, und dann muss man das wie können gut und vor allem einfach erklären. Da kommt uns jetzt eigentlich die ganzen digitalen Möglichkeiten zur Hilfe, oder? Da kann man ja viel mehr, also was mir dann natürlich, was dahinter steht, ist auch, dass wir Daten visualisieren. Und da eben, da kommt eigentlich das Digitale, das 3D, oder jetzt, wenn man so eine Kugel macht, wie wir gemacht haben, oder kommt einem zu Hilfe. Und das ist eigentlich faszinierend, das wäre vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen. Und was schon, also faszinierend ist an so einem Tool, ist, dass das etwas auslöst in den Menschen. Also wenn die Menschen plötzlich sehen, was, mein Portfolio, das hat eine Klimaerwärmung von 3,5 Grad, das habe ich gar nicht gewusst, und das ist ja nicht so gut, und wie kann man das ändern? Und das ist eigentlich faszinierend, auch in der heutigen Zeit, dass man da wahnsinnig viele Möglichkeiten hat mit Daten, mit digitalen Möglichkeiten, mit AI, die Komplexität viel besser aufzulösen. Und das ist auch wieder ein kreativer Prozess. Wie tut man jetzt das Technische in ein Kommunikationskonzept umsetzen, dass Menschen das auch verstehen und inspiriert sind und die Transparenz haben. Und das ist schon ganz spannend, auch jetzt in der Phase, in der wir jetzt drin sind.
Wie seid ihr das angegangen? Weil letzten Endes ist es ja Customer Experience. Das Schlagwort Customer Experience. Der Kunde hat ein digitales Erlebnis, ein visuelles Erlebnis. Aber ich hätte jetzt noch ein bisschen sogar ein bisschen Gamification. Dass das sinnvoll ist und Sinn macht. Ich glaube, das haben heute ja sehr viele Leute verstanden und auch der Effekt dahinter. Aber wie man es angeht, es schreckt einem ab, wenn man vielleicht eine kleine Idee hat und denkt, ich möchte gerne etwas auch digital erlebbar können machen. Hast du da Rezept, wie man vorgeht?
Also, was wir da gemacht haben, ist ja eigentlich schwierig. Oder? Eine ganz komplizierte Geschichte auf eine ganz einfache Aussage zu brechen, die noch irgendwie inspirierend ist. Und ich glaube, es startet mit der Neuität. Wir haben einfach gesagt, Kopf, da gibt es das Google Map, oder? Und jeder braucht das, oder? Wieso können wir nicht das Gleiche machen auf der Anlagenseite? Die langweiligen Depotauszüge, oder? Nicht dort schauen, wie könnte man den Depotauszug verbessern, sondern einfach, wie würden wir so ein Portfolio auf unseren Globus bringen? Und mit dem haben sie eigentlich angefangen und dann haben wir einfach mal angefangen zu zeichnen und das Konzept zu machen, ohne dass wir gewusst haben, ob das dann wirklich umsetzbar ist. Und dann haben wir eine Firma gesucht, die das für uns baut. Hat es nicht so viel gegeben im Jahr 2019. Wir haben dann in Holland haben wir eine Firma gefunden, 30 Leute, die machen nichts anderes als Daten visualisieren. Und plötzlich hat das angefangen, die haben das auch cool gefunden. Dann haben wir eine andere Firma gefunden, die dahinter dann das Backend gebaut hat von diesem Tool. Und ich glaube, es fängt mit Neuität an und dann wirklich die Vision nie aus dem Auge verlieren. Weil man hat ein paar Mal, ja, das geht jetzt nicht und ist schwierig. Und das ist auch so ein bisschen mein Charakter dann, nein, komm jetzt, das geht schon irgendwie. Und so kann man dann Sachen machen, oder? Und wir haben dann auch zum Beispiel als erste Bank haben wir können so ein Kundenmagazin machen, wo erzählt, was hat mein Vermögen im letzten Jahr gemacht. Nicht in Form von so einem Depotauszug, sondern in Form von einem Magazin. Haben wir auch am Anfang nicht gewusst, ob das funktioniert, aber irgendwie geht das dann schon. Und das finde ich eigentlich spannend, eben wie ist das Blatt Papier eine Idee. Und
also letzten Endes hat er einen langweiligen Depotauszug zu einem Erlebnis gemacht.
Ja.
Kann man so sagen, oder?
Genau, wir haben als Firma haben wir einen sogenannten Brandfilter. Das heisst, alles, was wir machen, ob es jetzt die Webseite ist, ob es unsere Besucherräume sind, ob es eine Broschüre ist, eine Kundenpräsentation, eine Veranstaltung, muss immer durch den Brandfilter. Und der Brandfilter, das sind vier Buchstaben, der heisst ZEIS, Z-E-I-S. Und das Z ist, es muss alles zukunftsorientiert sein, also nicht Vergangenheit und es ist immer schon so gewesen, sondern woher geht's. Das E steht für einfach, also darum auch die Kugel, die ist ja ganz einfach. Und das I steht für inspirieren, also wir wollen eigentlich unsere Stakeholders inspirieren und Mut geben und das S steht für stylisch, schön, Design. Und mittlerweile weiss das jeder Mitarbeiter. Also der Analyst weiss, dass wenn ich einen Analystenbericht mache, dann muss der Zeiss sein. Und nicht irgendwie 5 Seiten, die niemand versteht, sondern wirklich, und das hilft. Und ich glaube, mittlerweile, so ein bisschen das, was bei uns rausgeht, das hat das alles ein bisschen gerade in die Richtung.
Ist in eurer DNA verankert.
Ja, genau.
Ja, ist in DNA, ja. Oder? Und wird auch zum USP eigentlich, wo ihr darauf setzen
könnt. Ja.
Du hast schon gesagt, bei nachhaltigen Anlagen ist eben in so einem Depotauszug vielleicht nicht allein oder nicht allein Performance entscheidend, sondern ganz wichtig auch der Impact. Und da weiss man ja heute auch, dass durchaus das auch zusammengeht, also Impact und Performance. Wie erlebst du dort die Entwicklung? Wie wird das aufgenommen, auch von den Anlegerinnen und Anlegern als Thema und auch in einer breiteren Masse? Eben? Also, dass man sich damit auseinandersetzt und eben die Transparenz überhaupt auch einfordert?
Also ich glaube, das ist für jemanden, der Geld anlegt, ist das extrem schwierig und komplex. Wir sagen immer, wir sind im Raum von der Konfusion. Es gibt so viele verschiedene Ansätze. Es gibt unterschiedliche Ratings. Bei den einen ist Tesla eine super Firma, bei der anderen eine ganz schlimme Firma. Wie soll ich mich jetzt da orientieren? Und ich glaube, das ist für viele ist das ganz, ganz schwierig, um sich da orientieren. Und wir merken aber schon, dass das ein Thema ist, das viele Menschen beschäftigt. Insbesondere Frauen viel mehr als Männer. Insbesondere jüngere mehr als Ältere. Also es gibt da solche Segmente, auch Unternehmer, die sich mit dem Thema beschäftigen, wollen so investieren. Und es hat immer mehr, die jetzt sich für das interessieren. Und das ist auch so ein bisschen das Zielsegment, das wir haben und bewirtschaften. Jetzt ist es aber so, dass es für die natürlich dann nicht so einfach ist, das zum Umsetzen und Lösungen zu finden. Und das ist eigentlich dort, wo wir die Möglichkeiten sehen im Markt.
Es interessieren sich immer mehr Leute dafür. Mhm. Und gleich habe ich das Gefühl, es ist immer noch mehr Diskussion vor Wirkung von einer Plastikfolie um eine Gurke oder zweimal in Woche Fleisch essen, mhm, als um die Wirkung eigentlich von den Finanzanlagen. Mhm. Wie arbeitet ihr dort darauf her, eigentlich, dass das auch noch breiter in die Bevölkerung ankommt, das Bewusstsein überhaupt?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich noch sehr wenig ausgeprägt. Auch jetzt bei uns. Wir sind jetzt als Firma dran, unsere Net-Zero-Strategie zu definieren. Also wie können wir als Firma mit all unseren Aktivitäten auf Net-Zero runtergehen? Und da haben wir gemerkt, 99% von unserem Carbon-Footprint sind Anlagen. 99%. Also nicht die Heizung und nicht, was wir essen und ob wir da mit dem Zug oder mit dem Tram gehen, sondern die Anlagen. Und bei den Anlegerinnen und Anlegern ist es ähnlich. Also klar kann man weniger Fleisch essen und sich mehr mit ÖV bewegen und so weiter, aber ein grosser Teil ist in der Pensionskasse oder in der privaten Anlage und das ist den meisten nicht bewusst. Die sagen, ich tue weniger das machen und weniger das, aber dass es bei den Anlagen eben auch einen riesen Hebel hat, das ist man sich noch viel zu wenig bewusst und ich glaube, das ist auch eine Frage von der Zeit, dass man sich dem bewusst wird und nachher, wenn man sich dem bewusst wird, dann, ja, okay, und was mache ich jetzt? Und ich meine, wir alle haben viel von unserem Vermögen in der Pensionskasse. Das ist überhaupt kein Thema jetzt von der Begünstigten. Und ich glaube, dort haben wir auch einen rechten Hebel. Also, ich kenne den Gemeindepräsidenten von unserer Gemeinde, aber ich kenne nicht den PK-Verwalter. Obwohl der wahrscheinlich für mein Leben wichtiger ist als der Gemeindepräsident. Oder? Aber der ist wie ein bisschen weg und das ist ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was die machen. Und da hat jeder von uns natürlich auch einen Riesenhebel, dass er denen mal sagt, du, was macht ihr da? Und könnt ihr mal sagen, wie ihr da aufgestellt sind und was euer Footprint ist? Ich glaube, das ist auch eine Frage von der Zeit. Also das braucht schon eine Zeit, bis man sich dem bewusst ist und bis man dann vielleicht mal einen Schritt unternimmt, zum Transparenz einfordern.
Also letztendlich auch ein Aufruf an jeden Einzelnen von uns oder auch sich mal darum zu tun, was passiert überhaupt mit meinen Pensionskassengeldern? Ganz konkret.
Ja, weil also manchmal, wenn ich auf einem Panel bin oder so und die Leute fragen, ja, okay, was kann ich denn machen? Wir sind ja da so klein und so. Ich meine, wenn eine Pensionskasse 10 Briefe überkommt, nur 10 oder 7, oder, das reicht schon. Ich meine, wenn der CEO von, weiß auch nicht, Geberit oder sonst eine Firma, die wir da haben, wenn der Brief überkommt und wenn es nur 10 sind, die lesen das und die denken, oh, das sind jetzt die ersten 10, hinten kommen noch mehr. Also da hat man schon eine Möglichkeit, um etwas zu bewirken. Und da denke ich schon, ja, da hat jeder hat da auch die Möglichkeit. Und es braucht ja nicht viel. Die haben ja alle Webseiten und ein E-Mail und kann man einfach mal da in Aktion treten. Ja.
Absolut. Im Pensionskassenbereich, da seid ihr ja mit einem Fintech jetzt unterwegs und dort auch vielleicht gibt es das Pionierwissen, das ihr auch aufbauen in den letzten 30 Jahren, dort dürfen weiterzugeben und auch fit zu machen. Was sind dort eure Überlegungen gewesen?
Ja, das ist noch spannend. Wir haben ja da das Globalance World entwickelt und oft, wenn man ja etwas wie erfindet, dann passiert etwas anderes mit dem, was man gedacht hat. Also plötzlich geht es in eine andere Richtung als das, wo man denkt, oh, wir gehen da durch und dann geht es in eine andere Richtung. Und das Tool, das hat eigentlich vieles ausgelöst, auch jetzt bei Pensionskassen, dass die sagen, ah, okay, könnten wir das auch brauchen. Und wir haben es eigentlich mehr für Privatkunden gemacht und darum haben wir dann gemerkt, das wäre vielleicht noch spannend, wenn wir das irgendwo in diesem Bereich einsetzen. Und dann haben wir eine Firma gegründet, die jetzt eigentlich institutionelle Investoren hilft, dass sie ihre Portfolios, die ja von verschiedenen Banken verwaltet werden, bei den grossen Pensionskassen, dass sie das besser können verstehen, besser können vergleichen. Weil wenn ich als Pensionskasse 5 Banken habe und jede dort anders über Nachhaltigkeit kommunizieren, dann ist das schwierig. Und das ist wirklich noch erstaunlich, dass die Pensionskassen jetzt sagen, nein, wir wollen da die Transparenz, wir wollen das vergleichbar machen. Der Pensionskassenmarkt ist ja nicht ein hochdynamischer Markt, der ist ja stark reguliert, also das ist nicht ein schneller Markt und darum, das sind jetzt mal die Early Movers, die das machen, aber die braucht es. Viele sind noch am Überlegen, wie wichtig ist das für uns. Jetzt gibt es bei der Pensionskasse in der Schweiz den Dachverband, die ASIP, wo das letzte Jahr gesagt hat, liebe Pensionskasse, ihr müsst jetzt einen Bericht machen, jedes Jahr, wie ihr klimamässig in den Portfolios unterwegs sind. Das ist noch freiwillig. Also da passiert jetzt etwas und das ist eigentlich sehr gut.
Ich würde gerne auf dich als Person nochmal zurückkommen. Ich habe mich damit beschäftigt, was du alles hast gemacht in diesen 30 Jahren. Natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch und ich habe euren Slogan näher angeschaut, Be a Better Capitalist, wo stark ist, wo eine gute Aussage hat aus meiner Sicht. Ich habe mich dann immer ein bisschen die Frage gestellt, ist jetzt der Reto eigentlich eher ein Banker, ein Kapitalist oder ein Weltverbesserer?
Also ich glaube, ich probiere ein Better Capitalist zu sein und da hat es ja beides drin, oder? Also es ist mir schon wichtig, dass mich die Welt verändert. Klar, ich will da gute Performance machen für unsere Kunden, aber dass wir da ein bisschen aufräumen und ein bisschen anders umgehen mit unserem Planet, das ist mir extrem wichtig. Und das zum Zusammenbringen, es geht ja nur zusammen. Oder? Und das ist ja jetzt der Challenge auch, dass wir wie mit Lösungen finden, die auch sozialverträglich sind, wo die Menschen mitnimmt und so. Und wir probieren das halt im Finanzmarkt. Und darum, also in mir schlägt natürlich beide Herzen und wenn man die kann kombinieren, das ist eigentlich unsere Mission, oder?
Und wenn man dann noch ein bisschen in die Zukunft schaut, dann sagst du, dass man es kombinieren kann, braucht es ja einen ganz wesentlichen Teil eben auch Technologie. Mhm. Bist du jetzt auch ein Techie?
Ich glaube es. Also ich habe das in den Genen, weil mein Vater, der ist mit 18 zu IBM und mit 63 hat er sich dort pensionieren lassen. Also das hat mich extrem geprägt. Ich habe da auch MS-DOS noch programmiert und habe die ersten AT-IBM-Computer gehabt. Also Technologie fasziniert mich. Ich habe schon früher einen Tesla gehabt. Ich kaufe immer da die neuesten Tech-Gadgets und so. Das finde ich ganz spannend. Und jetzt mir wird eigentlich immer klarer, dass uns das unglaublich kann auch helfen kann, jetzt mit diesen ganzen Ineffizienzen von den Ressourcen, oder wie wir da Ressourcen verbrauchen, Energie verbrauchen. Und ich glaube, da nicht nur Technologie, es braucht auch uns Menschen und andere Konzepte, aber ich glaube, das kann uns unglaublich helfen. Und ich glaube, das kommt gerade zur rechten Zeit, dass wir da jetzt die Möglichkeiten haben, wo wir vor ein paar Jahren gar noch nicht hatten.
Ja, die Kombination von Innovation, Technik und positivem Fußabdruck, die ist ja uns bei Create Impact sehr wichtig. Wir sind ja da auf der Suche eben nach genau solchen Lösungen. Und der hat ja, du hast vorher kurz angetönt, das Magazin Zukunftsbeweger. Mhm. Was ist für dich ein Zukunftsbeweger? Also vielleicht unternehmerisch gesprochen. Was ist ein Unternehmen, das Zukunftsbeweger ist?
Ja, wir haben das wie versucht natürlich auch wieder abzubrechen, sei es einfach, inspirierend. Und ein Zukunftsbeweger ist jemand, der Zukunft bewegt, und zwar positiv. Wir müssen Zukunft ganz anders gestalten als die Vergangenheit, weil es geht so nicht weiter, oder? Da, wenn wir da 3 Planeten pro Jahr verkonsumieren. Das ist irgendwie, wenn wir eine Firma wären und die Revisionsstelle kommt und sagt, du, ihr verbraucht da 3-mal mehr, als ihr kommt. Das geht ja nicht. Also wir müssen da etwas ändern und ich glaube, das ist das, was extrem wichtig ist, oder? Dass wir einfach viel, viel effizienter mit den Ressourcen, die uns da zur Verfügung stehen, umgehen.
Was würdest du als abschließendes Wort, was würdest du unseren Zuhörern mitgeben, die vielleicht schon lange mit dem Gedanken spielen, sie haben eine Idee, sie würden gerne etwas bewirken, sie möchten gerne Zukunft bewegen? Sie.
Also ich glaube, Zukunftsfähiger kann jeder sein. Und zwar, man kann das von heute auf morgen initiieren. Das braucht nicht irgendwo viel Geld oder viel Technologie oder viel Ausbildung, sondern ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass man einfach da auch uns überlegt, was ist wichtig in der Zukunft, was ist wichtig für die nächste Generation, dass die irgendwie eine gute Chance haben. Nachher, um das operationalisieren, wir haben zum Beispiel da auf unserer Webseite so ein bisschen 10 Punkte, wo man kann schauen, bin ich ein Zukunftsfähiger oder nicht. Beim Geldanlegen zum Beispiel, dass man das integriert, dass man Banken fragt, ja, machen die das? Dass man das hinterfragt, dass man das wissen will, dass man vielleicht auch sagt, hey, ich will mit meinen Aktien abstimmen, Weil wir können ja stimmen, nicht nur an der Urne, sondern auch mit unseren Aktien. Also so ein bisschen mit solchen Sachen kann man mal anfangen und dann kommt man rein. Und das Interessante ist, dass man dann plötzlich die Zeitung ein bisschen anders liest, wenn man anfängt, so Sachen zu machen und fallen dann wieder andere Sachen auf, wo man dann auch irgendwie aufmerksamer ist.
Ich nehme mit ganz viel von diesem heutigen Gespräch. Sicher das Pionierhafte, dass es sich lohnt, eben vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv an eine Sache herzugehen und eine Zukunft zu gestalten, eben so eine Zukunftsbeweger auch zu sein, über eine längere Zeit auch, dort dran zu sein und den Mut aufzubringen und als Privatperson vielleicht auch ab und zu ein mehr zu hinterfragen, wo kann ich wirklich entfalten und dort auch in eine gestaltende Rolle zu gehen und für Unternehmen auch die Innovationschancen zu sehen, die sich daraus eben ergeben.
Danke vielmals, Reto, für deine Zeit,
dass du heute bei uns bist. Danke euch. Viel Erfolg.